Was waren die vergangenen, ja, fast 2 Jahre inzwischen für eine Zeit für die Radiobranche? Die Pandemie hat vor allem den privaten lokalen Rundfunk auf der Werbeseite wirklich hart getroffen. Auf der anderen Seite wurde aber auch deutlich, wie wichtig er für die Gesellschaft immer noch ist, gerade in Krisenzeiten. Dann haben große Player, allen voran Spotify, stark in Inhalte investiert und positionieren sich längst als Konkurrenz zum klassischen Radio. Der Podcast-Hype geht ungebremst weiter und. Kurz, im Kampf um die Aufmerksamkeit des Publikums muss sich auch das Radio strecken. Auch wenn die Zahlen aus MA zum Beispiel oder der Funkanalyse Bayern immer noch ganz gut aussehen. Das ist natürlich kein Grund, sich auszuruhen, aber tot, wie schon so oft von einigen gesagt, ist das Lineare trotzdem noch lange nicht. Darum geht es jetzt in diesem Podcast.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
Mein Name ist Lukas Schöne und als Valerie Weber, die Programmdirektorin beim WDR für NRW Wissen und Kultur, bei den Medientagen München vor einigen Wochen die Frage gestellt hat, ob das lineare Radio noch zu retten ist, war ihre einfache Antwort:
Wer gleich gehen möchte oder sich ausschalten möchte, zur Frage, ist das Lineare noch zu retten? Kleiner Spoiler, ich würde sagen, ja, ihr könnt gehen. Aber die spannende Frage ist, von wem und wie und was ist die neue Perspektive da drauf? Und es ist doch interessant, ob vielleicht wir alten Radiomacher vor lauter Radiowald die Bäume nicht mehr sehen. Und es ist doch auch interessant, dass das neue Jahr eingestiegen ist mit einer reinen Talk-App, nämlich Clubhouse, was eigentlich ja nichts anderes war wie Talksendungen live und man konnte sich zuschalten. Das ganze Thema Interaktion war mit dabei und einen wirklichen Hype setzte für einen starken Moment. Jetzt lesen wir, Amazon erfindet das Radio neu und da kann man sagen, tolle Überschrift, aber sie wird einem auch ein bisschen mulmig, wenn man weiß, dass Amazon die Musikrechte hat und wir nicht. Wir haben im Moment noch die Persönlichkeiten, aber auch das, wissen wir, ist eine Frage des Geldes. Und insofern ist es etwas, was einen ein bisschen beängstigen kann, wenn die, die die Musikrechte haben, tatsächlich jetzt stärker in den Radiomarkt einsteigen werden.
Optimismus, ja, auf jeden Fall. Aber sie hat dann auch gleich einige Herausforderungen hinterhergeschoben, denen sich das Lineare gegenüber sieht. Vor allem der großen, mächtigen Konkurrenz aus den USA und auch aus Schweden, wenn wir auf Spotify schauen. Noch aber, wie gesagt, steht Radio gut da. Und es ist mitnichten so, dass linearem Radio einfach so in Scharen die HörerInnen weglaufen. Ein differenzierter Blick birgt da durchaus Spannendes.
Die Mediennutzung wird ja in Minuten immer mehr und wir gewinnen ja immer wieder noch eine Stunde Mediennutzung tatsächlich für alle Medien dazu. Deswegen ist der Blick auf die Verweildauer natürlich ein sehr spannender. Und da sehen Sie auch, dass wir in der Mediennutzung überall verlieren, vor allem bei den Jungen. Interessant. Bei 60 plus gewinnen wir insgesamt. Die Frage ist jetzt, wer sind wir? Deswegen haben wir mal alle privaten Sender und alle öffentlich-rechtlichen Sender getrennt, nicht befragt, das macht die MA, aber ausgewiesen. Und interessant ist der Trend bei der ARD, alle Radiosender, wie gesagt, jetzt nach Alterszielgruppen. Und da sehen Sie plötzlich, aha, Zuwächse im jungen Segment. Für die Privaten wahrscheinlich kaum zu fassen, dass man tatsächlich im jungen Segment noch Radiohörer gewinnen kann, funktioniert aber im Moment bei den Öffentlich-Rechtlichen. Das ist der eine große Trend. Und der zweite große Trend ist, während die ARD damit beschäftigt ist, alle Wellen auf jung zu trimmen, gewinnen die Privaten bei 60 plus und 70 plus richtig enorme Zuwächse. Die haben zum Teil in Alterssegmenten fast 40% plus. Das heißt, hier ist ein enormer Wandel und Wechsel, dass Menschen, wo wir sagen, ja gut, die Alten hören jetzt eben auch nicht mehr Radio seitens der ARD. Sie gehen einfach zum Privatfunk. Und im jungen Bereich ist es genau umgekehrt. Und das ist ein Trend, wie gesagt, der jetzt über 10 Jahre sich so deutlich herausarbeitet, dass man ihn ernst nehmen kann.
Und was bleibt jetzt konkret zu tun, auch ausgehend von solchen Zahlen und Trends, um das lineare Radio in der digitalen Welt zukunftsfähig zu machen? Da hatte Valerie Weber bei den Medientagen einige Thesen dabei. Zum Beispiel:
Die Aufmerksamkeitsökonomie erfordert neue, sinnhaltige Angebote. Angebote, die darauf perfektioniert sind, nicht zu stören, reicht nicht. Hier ist der Hintergrund, dass wenn UKW-Frequenzen, das ist jetzt mal die Voraussetzung, UKW-Frequenzen und DAB-Frequenzen, also nicht mehr verknapptes Gut sind, sondern eigentlich fast jeder anfangen kann, Radio zu machen, ob es jetzt Amazon ist oder jemand Privates, die Frage sein wird. Und wir alle möglichen Angebote im Servicebereich, haben wir ja gesagt, waren wir noch relativ weit vorne. Wetter und Verkehr und Nachrichten kann man aber natürlich theoretisch auch per App hören. Was ist denn dann das Neue, was wir bieten? Und die Zeiten, dass wir laut sind und beeindrucken wollen und aufmerksamkeitsstarke Aktionen machen, treibt die Gesellschaft aber nicht mehr, sondern der Treiber der Gesellschaft sind ganz andere Sinnfragen. Und die Frage ist, ob wir für diese Sinnmärkte auch Antworten haben und ob wir das auch ernst nehmen. Also ob wir ernst nehmen, dass sich die Gesellschaft gerade tatsächlich andere Fragen stellt, als wir sie vielleicht als Antwort geben, indem wir sagen, wir machen perfekten Service, haben die besten Blitzer und super Regionalnachrichten. Wir brauchen, und das ist jetzt, sag ich mal, für einen öffentlich-rechtlichen Sender eine wirkliche Schwierigkeit. Ich glaube, dass die neuen Sinnmärkte von den Medienmarken erwarten, dass sie sich definieren und positionieren in einem Wertesystem. Und das ist aber sehr schwierig, wenn man gleichzeitig den Anspruch hat zu sagen, wir sind neutrale Beobachter. Und die Frage ist, was dann passieren wird. Also wir haben in Amerika erlebt, was passieren wird. CNN, die sich immer gerühmt haben, ganz neutral zu sein. Und dann kommt ein starker Mitbewerber und positioniert sich mal ganz deutlich. Und plötzlich rutscht CNN in die Situation, dass sie sich dagegen positionieren. Ist das auch unsere Zukunft? Fragezeichen. Wobei ich ganz klar sagen will, es geht mir nicht um Parteipolitik, sondern um die Frage, bieten wir Antworten zu den Botschaften, die die Menschen suchen.
Da war es wieder. Relevanz, eines der großen Themen der Medientage. Also weg von dem Reflex, den es in der Radiobranche immer noch gibt, zu sagen, Radio ist ein Nebenbei-Medium oder sollte nur ein bisschen unterhalten. Und zum Schaffen dieser Relevanz muss man natürlich erstmal verstehen, was für die Menschen, für die potenziellen Zielgruppen wichtig ist.
Wir investieren sehr viel Geld in Musikmapping-Studien, Musik-Callouts, beschäftigen uns aber traditionell relativ wenig mit der Erforschung eben dieser richtigen Inhalte und der gesellschaftlichen Fragen. Also was sind die Fragen, die unsere Zielgruppe wirklich bewegt? Und dann die Frage, wenn wir sagen, das sind die 3-4 Fragen, die unsere Zielgruppe bewegt, wie planen wir das? Und da kann man vom digitalen Lernen, die wirklich im Clustering denken und sagen, ich mache ein Wissensangebot, das sind meine 3 Themen, zu denen ich auch wirklich Hintergrund anbiete. Und zu diesen 3 Clustern mache ich regelmäßig immer wieder Angebote und Inhalte. Egal, was draußen passiert. Das ist das, womit ich mich positioniere. Diese Themen und diese Sinnfragen. Und diesen Fragen gehe ich nach. Und was machen wir natürlich perfekt im Musikbereich? Da steuern wir schon ganz wunderbar nach Musikstilen. Aber eben die Frage, ob wir das nicht auch nach Inhalten machen müssen. Und neben dem Live-Charakter, der sehr, sehr, sehr wichtig ist, das viele heute schon mehrfach, das Lineare lebt ja gerade davon, dass es live im Hier und Jetzt ist, ist die Frage, wie wir das koordinieren mit der Frage, das Hier und Jetzt aus diesem Koordinatensystem und dem Wertesystem der Zielgruppe herausgedacht, was sind die Themen, die Sie jetzt dazu interessieren, zu dem, was heute passiert.
Also nicht nur die reinen Nachrichten und aktuellsten News, sondern immer auch die großen, ja, übergeordneten Fragen im Blick und dann auch im Programm haben. Geschichten erzählen, Bilder erzeugen, Gefühle zeigen, Heimat und Lokales abbilden. Wir kennen das alles, aber das muss man konsequent verfolgen, denn Nachrichten, Wetter, Verkehr, Service, das alleine reicht nicht mehr. Das kriegt man auch woanders. Immer besser und einfacher, sagt auch Valerie Weber. Und einen spannenden Blick auf lineare Medienmarken im Digitalen und wie man sie dahin transferieren kann und ob das überhaupt Sinn ergibt, den hatte sie auch noch dabei.
Sehr strittig intern, egal wo ich hinkomme, wenn ich mit dieser These komme. Ich glaube nicht daran persönlich, dass die linearen Medienmarken ins Digitale transformieren können, weil sie im Markenkern viel zu breit aufgestellt sind und weil es keinen Appeal hat und es spricht nicht zu mir, wenn ich sage, WDR 7, sag mal bewusst eine Zahl, die wir nicht haben. Ich meine, da ist ja WDR 6 wäre noch spannender, aber 7 spricht man nur leider gar nicht. Und die Durchnummerierung unserer Radiostationen spricht sehr dagegen, dass wir damit im Markenkern auffindbar werden, dass URL-Adressen gefunden werden, dann muss man sich wirklich fragen, was ist eigentlich die Unternehmensmarke, mit der wir rausgehen? Ist es wirklich, mein anderes Beispiel, Antenne Bayern oder Antenne Thüringen? Ist es WDR 7 oder 2? Oder ist es was ganz anderes? Nämlich vielleicht ein Themengenre, was wir besetzen, was ich am Anfang gesagt habe. Etwas, wo wir sagen, das ist unser Thema und dazu bauen wir einen Markenkern auf. Und das wird das neue Thema werden, was das Unternehmen nach vorne bringt. Und dann ist vielleicht der Unternehmensabsender nachher gar nicht WDR 2, sondern der WDR als Beispiel. Aber solange wir zum Teil noch wie Galeria Kaufhof auftreten als Radiosender, ist es schwer, dass wir gefunden werden. Und so schlicht. Es werden die passgenau gefunden, die sich spezialisieren.
Ja, wir haben diese Folge ja ein bisschen unter die Frage gestellt, wie ist das eigentlich mit dem linearen Radio in der digitalen Welt? Hat es überhaupt noch eine Zukunft? Wir haben gerade ja schon ein bisschen gehört, wie Valerie Weber von der öffentlich-rechtlichen Seite auf das Thema blickt. Und jetzt für die private Sicht sozusagen habe ich mir einen sehr erfahrenen und renommierten Radiomanager in den Podcast eingeladen. Er ist seit Jahrzehnten, kann man sagen, in der Branche unterwegs, den meisten wahrscheinlich vor allem bekannt als langjähriger Sprecher der Geschäftsführung bei Regiocast. Und inzwischen hat er ein eigenes Radiounternehmen gegründet, Teutocast, unter dessen Dach zum Beispiel das Frauenradio Femotion und das Sportradio Deutschland laufen. Und auch ein eigenes Vermarktungskonzept hat er entwickelt mit dem Namen Raudio. Über all das und was das bedeutet, sprechen wir jetzt mit Erwin Lindenbach. Hallo, Herr Lindenbach, grüß Sie.
Morgen, Herr Schöne, hallo.
Freut mich, dass Sie da sind, Herr Lindenbach. Wir starten direkt mit der großen Frage. Hat lineares Radio eine Zukunft?
Also, dass Frau Weber, Valerie Weber, das profund beantworten kann, ist natürlich klar, weil kaum jemand hat ja so eine Erfahrung in beiden Systemen wie Sie. Ich habe ja nur eine private. Ich bin fest davon überzeugt, dass lineares Radio nicht nur eine Zukunft hat, sondern vor allen Dingen in Deutschland eine Zukunft hat, weil wir jetzt ja erst mit etwas beginnen, was die ganze Welt, mehr oder weniger die ganze Welt schon immer hatte im Radio, nämlich sowas wie Normalität. Ich betone immer wieder gerne, dass ich glaube, dass wir eine höchst unnormale Radio-Wirtschaftssituation in Deutschland hatten. Das ändert sich ja gerade. Mhm. Was meine ich? Ich meine vor allen Dingen, dass wir endlich nationales Radio, also nationale Brands, nationale Marken, nationale Zielgruppenformate bekommen. Da hilft uns ja die technologische Entwicklung mit DAB+, der die strukturelle folgt. Die Landesmedienanstalten haben sich zusammengetan, verstanden, dass die gar nicht so sehr um die Technik geht, sondern dass die Technik DAB Plus zu allervorderst eine strukturelle, ein strukturelles Nachholen der Radiobranche in Deutschland möglich macht, indem man nationale Programme macht mit dieser ersten Plattform, die es ja schon länger gibt, oder ist gar keine Plattform in dem Sinn, also mit den ersten nationalen Sendern und mit der zweiten Plattform, die jetzt ja von einem guten Jahr gestartet ist, auf der wir auch mit Programmen tätig sind. Wir holen jetzt was nach. Nationales Radio ist ja erstmal eigentlich das Normale in einem normalen Markt. Also wenn man nur von Marktverhältnissen ausgehen würde, bevor man dann in Regionen oder sogar ins Lokale hineingehen würde. Das ist bei uns ja genau anders gelaufen seit 35 Jahren jetzt. Gleichfalls, und das ist natürlich eine ganz merkwürdige Situation in Deutschland, öffnet sich zwar quasi ein zweiter, in internationalen Verhältnissen nationaler Markt mit Nordrhein-Westfalen. Wo es ja bisher, ich drück's mal so einfach aus, richtiges Privatradio gar nicht gegeben hat, schon gar kein landesweites. Und jetzt ebenfalls ja seit gut 2, 3 Wochen, 4 Wochen jetzt vielleicht mit dem landesweiten MUX endlich sowas wie ein Angebot, ein Wettbewerb, rein privat denkende, handelnde, marktorientierte Unternehmen oder Radioveranstalter on air sind. Also wir holen ja gerade erst so richtig nach. Füllen ein Riesenpotenzial, bieten endlich der Werbewirtschaft, also in Deutschland, als auch vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen, Werbeinventar an, was es bisher gar nicht gab. Wir hatten ja ein total wirtschaftsfeindliches, also werbewirtschaftlich feindliches System, also was das Nationale angeht. Nur wenige konnten sich ja die riesigen Kombis der ASS und der RMS überhaupt leisten. Also man muss ja ein Wahnsinns-Werbevolumen haben, um bisher nationales Radio zu machen. Das ändert sich ja alles. Für mich ist aber das erstmal so als eine Voraussetzung, die meines Erachtens Aber wichtig ist, dass man sich das bewusst macht, dass wir beim linearen Radio gerade erst in die Normalität kommen. Der wichtige Aspekt daraus für uns ist dann der, und da basiert ja auch so ein bisschen unser Geschäftsmodell drauf, dass wir das lineare Radio aber, wie soll ich sagen, sowas als der Startpunkt der Entwicklung von spannenden Kontakten für die Vermarktung letztendlich dann ausmacht. Also dass wir so eine Art Kommunikationstreiber haben, also mit dem linearen Radio, hohe Kommunikationskraft entwickeln können, national, regional, wie auch immer. Aber wir denken jetzt natürlich zuallererst vor das National, und sehen Sie mir die Merkwürdigkeit nach, das denken wir zweimal in Deutschland. Und in Nordrhein-Westfalen begreifen wir wie ein eigenes Land. Es ist nun mal das sechstgrößte europäische Land, beste europäische Land, was die Einwohnerzahl angeht. Und verbinden das aber mit einem zukünftig digitalen Geschäftsmodell. Also wir sehen das zusammen. Deswegen dieser Begriff Radio, den wir erfunden haben. Wir glauben, dass das generisch sein kann, sein wird in der Zukunft, dass man Radio und Audio in seinen Potenzialen oder in seinen Stärken von Anfang an gleich denkt und von Anfang an die Geschäftsmodelle auch so anlegt, dass man über lineare, also über Rundfunk, über Punkt-zu-Punkt-Kommunikation es immer wieder schafft, Kontakte dann zu aktivieren, zu digitalisieren und sie dann in einer Punkt-zu-Punkt-Kommunikation im besten Fall dann auch zu vermarkten, weil wir, anders als der öffentlich-rechtliche Rundfunk, leben ja bekanntlich von der Vermarktung der Kontakte. Das ist ja unser Geschäftsmodell.
Das ist jetzt natürlich einmal die organisatorische Seite. Sie haben es angesprochen mit dem zweiten DRB Plus Bundesmux, die Möglichkeiten der Vermarktung. Sie haben jetzt auch Ihr Radiokonzept schon angesprochen. Vielleicht, wenn wir noch vorher einen kleinen Schritt zurückgehen. Ich meine, das Spannende eigentlich ja auch bei Ihnen, bei Teutocast, war ja, dass Sie ja sich sozusagen mitten in eine Zeit neu gegründet haben und neu aufgestellt haben, die ja für die Radiobranche, gerade auch für die private Radiobranche, alles andere als einfach war. Mit der Corona-Pandemie, die Werbeeinnahmen kolossal weggebrochen sind teilweise. Wie blicken Sie denn insgesamt so auf die Lage der Branche gerade, wenn wir einmal ja sozusagen diese Corona-Pandemie betrachten, wenn wir aber auch die Konkurrenz betrachten, jetzt außerhalb der Radiolandschaft, also Spotify ist da sicherlich eine der größten. Wie blicken Sie auf diese ganze Gemengelage und wie schätzen Sie die Lage der Branche ein? Wie stehen wir gerade da?
Ja, das ist eine gute Frage, guter Punkt. Also der Zeitpunkt, ja, gibt's einen idealen Zeitpunkt, man kann sich ja auch irgendwie nicht aussuchen. Also die nationalen Kapazitäten waren jetzt nun mal im Januar 2020 da und man musste sich in dem Jahr damit beschäftigen, dass dann im Februar, März Corona kommen würde, war, glaube ich, irgendwo so geplant. Ich sag mal, von meiner Persönlichkeit und auch meiner Erfahrung her, glaube ich, bin ich jemand, der mit Problemen ganz gut umgehen kann oder mit Herausforderungen. Ich bin 1992 nach Leipzig gekommen, da war es auch nicht einfach, Radio zu machen, mit der Gründung Radio PSR und Stichwort Werbewirtschaft oder technische Themen. Oder ich habe mal den Freizeitpark, der die größte Naturbaustelle Europas gebaut, benannt ist. Da haben sich alle auch an die Stirn geklopft, ich mir manchmal auch, was das soll. Heute steht, also damaliger Fluch vielleicht der Lage, heute Segen, aber das nur am Rande. Und ja, es macht natürlich manchmal jetzt wirklich keinen Spaß. Wir sind seit ein paar Tagen jetzt schon wieder im Homeoffice, weil wir hier in Sachsen ja produzieren und die Situation ist ja gerade nicht so lustig. Und kaum hatten wir Routinen ausgebildet, jetzt geht das schon wieder los. Ich arbeite lieber mit, wir sind ein schnelles Medium, geht viel über den Tisch, gerade auch noch ein junges Unternehmen. Ich wünsche mir das jetzt natürlich nicht. Ich hätte die Mitarbeiterinnen alle lieber vor Ort, aber es ist, wie es ist. Und natürlich hat die Werbewirtschaft genauso ihre Probleme wie die Medien, aber das haben wir gerade alle, was soll's. Ich finde eher ihren Aspekt, wie ändert sich gerade überhaupt das Angebot, den finde ich wichtiger. Das Hören ist ja gerade, wenn ich so einfach da sagen darf, der heiße Scheiß. Das freut mich sehr, weil ich habe immer so ein bisschen auch drunter gelitten, dass Radio so unterm Radar geflogen ist in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft. Also wir haben ja wirklich nicht die Nummer 1 Position, obwohl das Medium das meistgenutzte eigentlich in Deutschland ist. Trotzdem ist ja das Standing auch anders als in anderen Ländern. Wenn ich dann nach Frankreich, Spanien, England gucke, was da Radio für eine Bedeutung hat, auch in der Öffentlichkeit, habe ich immer so ein bisschen auch drunter gelitten als jemand aus der Branche, dass wir nicht eine höhere Wahrnehmung, eine höhere Wertstellung in der Gesellschaft haben. dass die ganzen neuen Hörmöglichkeiten, die Hörökonomie, wie ich sie nenne, die hat gerade eine ganz andere Bedeutung. Das finde ich ganz toll. Und da löst natürlich die Digitalisierung viel aus, abgesehen davon, dass wir einiges nachzuholen haben. Darüber habe ich ja vorhin schon geredet und nachholen können und Radio viel wichtiger machen können als in der Vergangenheit über lineares Radio. So hilft das Hören über die digitalen Angebote natürlich zwingend, dass dieses Geschäftsfeld oder dieses Medium oder letztendlich das Hören eine höhere Bedeutung bekommt. Und eine höhere Bedeutung, damit meine ich natürlich auch die Wertigkeit der Hörkontakte. Also wenn ich sehe, was wir über digitale Ausspielwege für tausende Kontaktpreise erzielen, dann ist das für uns natürlich ein totaler Ansporn, uns damit auch zu beschäftigen, weil es ist das eindeutig interessantere Geschäftsmodell. Es ist herausfordernder in vielerlei Hinsicht, wie ich glaube. Aber es ist vom wirtschaftlichen Aspekt her, sowohl was die Produktion angeht, da gibt es ja viele Vorteile, also was die Vermarkt angeht, hochinteressantes, scheinbar lukratives Geschäftsmodell. Und das bedingt sich im Moment gegenseitig, so dass ich insgesamt das Hören in einem, jetzt seit wenigen Jahren ja schon, in einem Momentum sehe, in das wir genau hineinsteigen mit viel Arbeit. Wir haben noch viel zu tun. Wir sind Gründungsjahr. Wollen uns natürlich nächstes Jahr heftig weiterentwickeln, konzentrieren uns vor allen Dingen auf das Vermarktungsthema und mit der Vermarktungskampagne. Und ich habe so eine Meinung zu, wird es ein Nebeneinander geben oder wird es da eine Kannibalisierung geben der Systeme? Ich glaube einfach, dass dieses Einfache von Radio auf den Knopf drücken und da kommt Radio raus und ich muss mir überhaupt keine Arbeit machen, weil sich andere schon die Arbeit gemacht haben und sie haben mir was zusammengestellt. In Zweifelsfall ist es Musik nur oder Musik mit Inhalt, mit Moderation, mit Morning Show, was weiß ich was alles, also klassisches IC-Radio. Oder es ist sowas wie unser Sportradio Deutschland. Ich drücke auf den Knopf und ich kriege 24 Stunden, 7 irgendwas zum Thema Sport, Aktualität, Interessantes, Lustiges, Historisches und so weiter. Ich drücke drauf, ich kriege Sport, ich muss mich nicht groß bemühen, ich muss nichts downloaden. Und ich glaube, dass diese Funktionsweise, also ja nicht die einzige, aber diese Funktionsweise vom Radio, also vom zusammengestellten Hörangebot, easy to use, also das glaube ich, das wird seinen Bestand behalten, auch wenn es einen Generationenkonflikt jetzt gibt zwischen Digital und Analog Natives. Natürlich verhalten die sich unterschiedlich, aber ich sehe da keine revolutionären, dramatischen Veränderungen in den nächsten 10, 20 Jahren, das glaube ich nicht.
Sie haben vorhin in so einem Nebensatz gesagt, dass es durchaus ja im Digitalen ein Stück weit herausfordernder ist, weil da natürlich andere Regeln gelten. Ist es, also die Frage wäre folgende, Sie haben ja jetzt einige Stärken von Radio schon genannt. Ich glaube auch, dass diese Einfachheit und man merkt ja auch teilweise so ein bisschen diese Sehnsucht nach Einfachheit auch wieder, gerade in einer Welt, die immer komplexer wird, dass man einfach auf den Knopf drückt und nicht weiß, da kommt ein guter Inhalt. Wie kann ich diese Stärken oder wie arbeiten Sie vielleicht auch bei Teutocast daran, dass ich diese Stärken, ja wie dieses Live unmittelbar, das Kuratierte, die starke Markenbindung, die viele Radiosender ja haben, wie kann ich das denn ins Digitale transformieren? Wie gehen Sie das an bei Teutocast?
Also wir sind in diesem Jahr stark auf die lineare Ausspielung erstmal konzentriert, ne? Ganz klar, weil die Gelegenheit war da, wir auf den MUX zu gehen, die Kapazität zu sichern, die kostet ja auch einen Haufen Geld, abenteuerliche Umstände im Frühjahr und dass wir gesagt haben, das Jahr 21, das gehört zunächst mal dem klassischen Aufbau der Programme, wir brauchen technische Stabilität unter diesen Umständen, wir arbeiten ja sehr vernetzt, also wir haben zwar so ein kleines Funkhaus, was wir Radiobox nennen, aber heutzutage holt man ja nicht mehr die Besten dann alle, in unserem Fall nach Leipzig, sondern und guckt, wo sind die Besten der ganzen Welt. Und wir vernetzen die, arbeiten viel über die Cloud, Sendesysteme in der Cloud. Also das klassische Funkhaus gibt es ja gar nicht mehr bei uns. Wir nennen es Radiobox, also damit es irgendeinen Namen hat. Aber wir nennen es ganz bewusst nicht Funkhaus. Das ist ganz klar die Aufgabe in diesem Jahr, um den Vertrieb aufzubauen für klassisches Radio. Im nächsten Jahr werden wir dann Step by Step an die digitalen Themen gehen. Daher kann ich Ihnen noch gar nicht viel über Erfahrungen berichten. Ein paar Leute schon gefunden, die sich damit beschäftigen. Mein Co-Partner, also mein Geschäftspartner Josef Bugovic, der hat die Schwerpunktaufgabe, die digitale Vermarktung in Angriff zu nehmen. Mein CEO, die digitale Produktion. Also ich kann Ihnen da heute leider noch gar nicht so viel zu erzählen, weil mir noch einiges an persönlicher Erfahrung, bin ich auch ganz ehrlich, dazu fehlt. dazu braucht es jetzt auch die andere Generation, die sind 30 Jahre jünger als ich oder noch mehr.
Dann bleiben wir mal bei dem linearen Radio. Sie haben es gerade gesagt, das war der Fokus dieses Jahr. Und wenn man sich jetzt speziell mal die beiden Angebote für Motion und Sportradio Deutschland anschaut, dann kommt einem ja sofort dieser Begriff des Special Interest in den Kopf. Ist das so ein Ansatz oder sind Sie davon auch überzeugt, dass gerade also nicht mehr diese Massenwellen irgendwie, wir wollen irgendwie Radio für alle machen, sondern wirklich mit speziellerem Fokus, dass das eher die Zukunft von auch von linearem Radio ist? Stichwort: im Digitalen fragmentieren die Zielgruppen ja auch immer mehr, und ist es auch linearen Weg, dass man da einfach die Angebote noch besser zuschneidet und die Zielgruppen besser analysiert?
Ja, da kommen natürlich ein paar Themen wieder zusammen. Ne? Also zum einen, weil jetzt die Möglichkeit da ist, ich kann, das Thema ist ja auch ganz anders angegangen worden, vielleicht muss man so anfangen. Radio PSA beispielsweise vor knapp 30 Jahren, da gab es eine Ausschreibung, wie in jedem Bundesland, so wie FFH entstanden ist oder Antenne Bayern entstanden ist und. Es gab halt eine Ausschreibung Text, auf den man sich beworben hat mit Angeboten und in der Regel starker Landesbezug, also es geht ja in der Regel um Landesprogramme oder Lokalbezug, dann in Chemnitz oder wo auch immer eine Ausschreibung von einer oder mehreren Frequenzen war. Es gab ja klare Vorgaben. Das ist in unserem Fall jetzt hier, seitdem wir wieder neu angetreten sind, ganz anders. Sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch auf dem nationalen MUX gab es ja in dem Sinn nur eine Kapazitätsausschreibung. Also man hat ja nicht auf eine inhaltliche Ausschreibung von Landesmedienanstalten in dem Sinn reagiert, sondern man hat ein Programmangebot unterbreitet. Mhm. Und wenn ich so frei denken kann, dann denke ich natürlich entweder von dem oder dem Punkt her, also dem Punkt, gibt es da eine Hörerschaft, die ein solches Programmangebot gerne hätte, vermutet oder über Marktforschung gestützt, oder könnte das, oder wird das interessant sein für die Werbewirtschaft? Das sind ja die zwei Pole, wie ich es anfangen kann zu denken. In unserem Fall haben wir mindestens zweimal versucht, diese beiden Pole miteinander zu verbinden. Was ist für die Werbewirtschaft? Ist Sport für die Menschen in Deutschland interessant? Oh ja, also 48 Millionen erklären, dass sie sich für Sport interessieren, ja. Zumindest schon mal. Vielleicht nicht für jede Sportart und vielleicht auch nicht nur für Live-Ereignisse oder nur für die Bundesliga oder sowas. Und zum anderen eben Frauen und als Werbekundschaft und oder eben als Hörerschaft. Und da waren wir uns relativ schnell einig, dass wir ein solches Programmangebot dann unterbreiten würden und wollten. Und das ist vielleicht der große Unterschied erstmal strukturell zur Vergangenheit, dass man überhaupt jetzt völlig nüchtern auf dem weißen Blatt Papier mit unternehmerischem Risiko und natürlich einer erwarteten Chance solche Programmangebote starten kann. Und dann geht bei uns natürlich jetzt der Gedanke weiter, also dass Sie haben Special Interest genannt, wir nennen es übrigens auch so, fällt mir manchmal aber schwer, wenn ich an die Hälfte, etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung sind Frauen. Etwas mehr als die Hälfte der Deutschen erklären sich selber als in hohem Maße Sport interessiert. Ja, ist trotzdem ein Special Interest, aber es ist ja schon eine riesige Masse, die wir natürlich einerseits versuchen zu aktivieren, das sind wir wieder bei der vorletzten Frage, glaube ich, also lineares Radio, DAB, und zum anderen sie natürlich zu personalisieren. Natürlich ist die Erwartung von uns, dass wir irgendwann in absehbarer Zeit dann in der Lage sind, über den linearen Kontakt bis hin zur, sag mal, digital gestützten Buchung eines Turnschuhkaufs am Black Friday kommen, weil wir eben einen Kontakt so weit mittlerweile kennen und. Also die Maschinen machen das ja heutzutage, dass klar ist, dieser Hörer, dieser User, also in dem Fall würde ich gar nicht vom Hörer nennen, sondern dieser User letztendlich zum Kunden wird und wirtschaftliche Dinge tut, von denen wir letztendlich dann leben. Das ist ja die Idee des Geschäfts.
Ja, eben, das muss das Ziel sein. Spannend, dass ich hatte das Special Interest durchaus auch so ein bisschen wirklich auch bewusst genannt, weil ich immer so ein bisschen auch die Frage ist, ne, wie definiert man das und wie viel, weil ja quasi dann die Hälfte der Bevölkerung plötzlich dann diesen Special Interest hat. Deswegen immer spannende Frage, was steckt dahinter, und dass es trotzdem halt immer noch ein Massenmedium ist sozusagen und trotzdem Special Interest sein kann, sowohl auch auf der Werbeseite natürlich interessant, interessant, diese riesige Zielgruppe, potenzielle Zielgruppe, aber auch die potenzielle Hörerschaft. Jetzt haben wir über diese beiden Ansätze, die sie da haben, einmal die Sportinteressierten, einmal der Fokus auf die Frauen gesprochen. Und jetzt wird uns natürlich brennend interessieren, welche Erkenntnisse sie bis jetzt gewonnen haben, jetzt aus den ersten Monaten. Also ein bisschen einfach gefragt, wie läuft's denn so?
Wir arbeiten ja noch sehr eng mit einem dritten Angebot zusammen, also mit Drivers Radio, ja. DPD Drivers Radio, für die wir auch die Vermarktung, die nationale, haben und auch bei der Produktion mit tätig sind. Also das ist ja das älteste Programm. Die haben ja schon am 1. Januar angefangen. Mhm. Wir haben mit den beiden anderen ja erst im Mai angefangen, sodass wir die längste Erfahrung jetzt auch mit unserem Kooperationspartner Drivers Radio haben, mit der spannenden Zielgruppe. Sehr reduziert Autofahrer, also insgesamt Leute, die unterwegs sind. Und da braucht man sich dann auch nicht wundern, dieses Programm läuft ganz klar am besten bisher. Nicht nur, weil es am längsten unterwegs ist und natürlich die jetzt mit einem knappen Jahr oder 11 Monaten die längste Chance hatte, sich am Markt zu etablieren. Das ist einfach eine Idealsituation. Leute, die im Auto unterwegs sind, viele Stunden unterwegs sind, die meisten sind ja, die Zielgruppe ist ja eher Berufskraftfahrer, die aus irgendeinem Grund viel im Auto unterwegs sind oder im LKW unterwegs sind, die haben lange Zeit zu hören, die haben einen hohen Ausstattungsgrad mit DAB-Endgeräten, die sind in der Regel alleine, also sind auch in der meditativen Situation, hören zu wollen und hören zu können. Und da sehen wir aus der Marktforschung, da sind wir schon sehr, sehr weit und sehr zufrieden. Und dann folgt Femotion Radio und Sportradio etwa gleich. Die hängen noch ein Stück hinterher, wachsen jeden Tag. Also wir sehen es ja vor allen Dingen über die IP-Zahlen. Was linear passiert, wissen wir nicht. Kein Messsystem. Die MA ist für uns ja ein völlig ungeeignetes Instrument an der Stelle, weil sie ja nicht für diese Form von Radios gedacht ist. Die hat ja einen ganz anderen Ansatz in der Aufnahmen und den Ausweisungskriterien und so weiter. Können wir uns nur über die IP-Nutzung und so weiter ein Bild machen, wo wir gerade stehen. Wir sehen beim Sportradio vor allen Dingen, dass wir wirklich ein Hinhören-Einschaltmedium sind. Also die ersten Erfahrungen nach einem knappen halben Jahr sind die ganz klar, wenn wir Ereignisse haben, wenn wir die promoten, wie DFB-Pokal, Olympia war so ein schönes Beispiel. Dann auch wieder, also ganze Themen positionieren, auch promoten, und da wieder dann irgendwelche Highlights, also was weiß ich, wenn bei Olympia gerade 100 Meter Endlauf ist oder so, mir fällt gerade kein besseres Beispiel ein, dann aktivieren wir bei diesem Programm wirklich das Hinschaltverhalten. Das ist ja ein Hinhör- und Hinschaltmedium, also mit hoher Aufmerksamkeit. Wenn ich in Sportradio Deutschland gehe, dann will ich nicht nebenher hören, dann will ich zuhören. Das macht sonst keinen Sinn, sonst muss ich einen AC-Sender hören oder irgendwas anderes. Und was die Werbewirtschaft angeht, gehen wir auch ein bisschen anderen Weg. Wir gehen über Kunden, also die Vertriebsmannschaft der Radiobiz spricht zuallererst mit Kunden, weniger mit, wir gehen ja nicht zur Mediaagentur, das macht die RMS und die AS, die erstmal sagt, hier ist unsere Excel-Tabelle, wir haben diese Riesenkombi oder die Kombi oder was auch immer. Hier sind die Zahlen aus der MA, die zwar mittlerweile 1,5 Jahre alt sind und seitdem hat die Welt sich ein bisschen weitergedreht, aber egal. Buchen Sie die Zahlen. Bei uns bucht man ja oder verabredet man ja Konzepte, wir nennen das Co-Creation und entwickeln mit Kunden im Idealfall Programmkonzepte, also nicht nur die Werbespots, die dann laufen sollten, sondern ganze Programmumfelder. Ist viel anstrengender, sowohl für die Kunden als auch für uns, aber das ist die Idee. Also man muss sich dann schon damit beschäftigen, kann ich nur die Excel-Tabelle irgendwie abhaken, bevor wir dann mit dem Kunden gemeinsam in der Regel zur Mediaagentur gehen. Aber das ist die Idee. Also deswegen ist auch die Radio bis relativ Mann oder Frau stark, weil wir einen hohen Kommunikationsaufwand betreiben
und den Kunden,
Beratungsaufwand betreiben.
Ja. Und also vielleicht nochmal kurz zum Sportradio zurück. Das ist mir auch beim Hören fällt mir das immer wieder auf, so eine unglaublich hohe Content-Dichte irgendwie. Also das ist schon, da erfährt man wirklich sehr, 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 sehr viel. Also da ist ganz klar, und das finde ich einen spannenden Aspekt, wenn man auch über die Zukunft von linearem Radio spricht, hat auch Valerie Weber übrigens gesagt bei den Medientagen, dass Radio ein bisschen wegkommen muss von diesem Gedanken, wir sind ja irgendwie ein Nebenbei-Medium, ne? Also das schaltet man nebenbei ein und dann läuft es halt hin, was man immer noch oft hört, so, ne? Das ist einfach so ein fester Satz, Radio ist ein Nebenbei-Medium. Würden Sie das auch so sehen, dass das einfach nicht die Zukunft ist, sondern dass wir dahin kommen müssen, ein Lean Forward, wie man klar sagt, Medium zu sein, wo man wirklich auch einschaltet, sowohl für den User als auch für die Werbewirtschaft, weil natürlich das Engagement ein ganz anderes ist.
Ja, auch hier glaube ich wieder so ein bisschen in beides, aber zunehmend ein Kollege, ich habe leider vergessen, wer es war, der hat vor ein paar Monaten mal gesagt, die Zukunft des Radios liegt in der Vergangenheit. Das fand ich erst etwas überraschend, als ich die Überschrift gelesen habe, aber konnte dem folgen, was der Kollege gesagt hat. Ich habe jetzt Valerie Weber im Zitat nicht, also ich habe das nicht genau gehört, was sie da gesagt hat. Aber dann würde ich schon folgen. Ich glaube, dass wir mit dem als Radio, als Nebenbei-Medium, so wie wir es jetzt vielleicht gerade über das Privatradio, die Öffentlich-Rechtlichen sind ja gefolgt, die letzten 35 Jahre so kennen, da steht natürlich einen starken Wettbewerb zu, vereinfacht jetzt mal zu Streaming-Angeboten oder Spotify oder ähnlichem. Während das Hinhörmedium, also das Hinschaltmedium, wenn ich wieder darf, Sportradio Deutschland wieder als ein sehr prominentes Beispiel jetzt, ein ganz klares Hinhörradio oder Hinhörmedium im Wettbewerb zunehmend mit Podcasts steht und. Also ich glaube, dass da schon zwei, es ist also nicht so, dass wir da was jetzt entwickeln, wozu es keinen Wettbewerb gibt. Podcasts sind toll, ist Wahnsinn, was da passiert ist die letzten Jahre. Alle finden es toll, keiner kann was Schlechtes zum Thema Podcast derzeit erzählen. ich habe halt da wieder den Unterschied. Ne? Wir nennen zwar Sportradio Deutschland manchmal auch Podcast easy to use, ja. Aber natürlich ist es ein Riesenunterschied zu einem Podcast, ne, den ich mir anhören kann, wenn ich will. Genauso wie ich mir meine Playlist bei Spotify dann anhören kann, wenn ich will, wenn ich Zeit habe, wenn ich Muse habe. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Auto sitze morgens und habe 7, 8, 9 Minuten oder in der Straßenbahn oder wie auch immer und will wissen, was gibt's denn beim Sport. Klar, kann ich mir irgendwo einen Podcast runterladen, auch das gibt's heute schon. Wir hören nur Podcasts über Eishockey oder so. Dann kann ich mir meinen Eishockey-Podcast anhören. Mhm. Ich kann aber auf die Idee kommen, ich schalte Sportradio Deutschland ein und in ein paar Minuten habe ich zumindest ein Update zu dem, was gestern Abend oder heute Nacht im Sport passiert ist, in Deutschland, in den USA oder wie auch immer. Was wir, glaube ich, bei Sportradio noch weiterentwickeln müssen, da sitzen wir auch gerade zusammen, Programmchef und, erste Erfahrung nach einem halben Jahr, wie werden wir mehr und mehr ein Radio, also mit Moderation, gibt es eine Morningshow, gibt es keine und so weiter. Das sind so Fragen, die wir vorher uns gar nicht gestellt haben, so nach dem Motto, wir fangen mal so an, wie wir jetzt anfangen. Jetzt nach einem halben Jahr überlegen wir, also sind wir mehr ein Podcast oder sind wir mehr ein Radio? Ja. Wo entwickeln wir uns weiterhin im nächsten Jahr?
Ja. Spannend auch irgendwie das Podcast easy to use, irgendwie das zu nennen, fand ich einen schönen Ausdruck. Und auch dieses Thema, so diese Nutzungssituation, wirklich, ich habe irgendwie ein bisschen nicht so viel Zeit, sitze nur ein paar Minuten in der Bahn oder gehe ein paar Minuten zu Fuß irgendwie zur Arbeit oder keine Ahnung. Es gibt ja, das ist jetzt eher aus dem Bewegtbildbereich, aber es heißt ja immer so, dass Leute bei Netflix zum Beispiel inzwischen fast 9 Minuten im Schnitt, 9 Minuten brauchen, um sich einen Inhalt auszusuchen. Ne? Also diese vollkommene Überforderung, und das ist ja bei Spotify wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, weil da gibt's ja die Playlisten oder dann kann man die Mixtapes anmachen. Aber gerade wenn man Inhalte sucht, also jetzt mal wirklich Wortinhalte sucht, auch da kann man sich ja total verlieren. Und ist das, um vielleicht auch ein bisschen die Abschlussfrage zu stellen, auch da kommen wir dem Bogen zum Anfang so ein bisschen, auch dann einfach die Stärke, die Radio einfach hat, dass man da einfach weiß, was man bekommt. Und ist das der USP, den man irgendwie ausbauen muss weiter in Zukunft?
Ich glaube, dass Radio als Allerwichtigstes die Wirkung hat gegen die Einsamkeit. Und nicht vergessen, dass etwa die Hälfte der Leute hört ja jetzt ein Radioprogramm alleine, also zu Hause oder im Auto oder wenn ich die Situation der Straßenbahn mal trotzdem nehmen darf, mit dem Kopfhörer irgendwie, bin irgendwie auf der App eines Radiosenders oder so. Und dieses gegen die Einsamkeit, das hat schon eine hohe Bedeutung und das unverändert Menschen, wenn sie morgens aufstehen, in einem ganz hohen Maße zuallererst das Radio anmachen oder eine Morgensendung, reden wir gar nicht von einer Morningshow, in die Wohnung lassen, bevor sie sich die Hände waschen oder die Kaffeemaschine anmachen oder wie auch immer. Hm. Also jemanden zu sich lassen, etwas hören, die Welt ein bisschen einordnet, vielleicht wach macht durch ein paar unterhaltsame Geschichten und mit immer noch ganz simplen Dingen, wie viel Uhr ist es denn jetzt und wie ist das Wetter draußen? Das, glaube ich, wird auch in Zukunft eine hohe Bedeutung haben und auch behalten. Also dieses Radio weg gegen die Einsamkeit. Das, die zweite große Wirkungsweise, die Radio immer hatte, Radio weg gegen die Langeweile. Mhm. Also es unterhält einen, weil es einem irgendwie langweilig ist oder einem die Dinge, die man gerade so tun muss, die einem vielleicht routiniert erscheinen, das berühmte Bügelbeispiel, oder ich sitze am Arbeitsplatz, ja, und mache irgendetwas vielleicht nicht ganz so herausforderndes, standardisiertes und ich lasse mich unterhalten, also gegen etwas, ich arbeite gegen etwas Langweiliges ein mit Radio. Das, glaube ich, hat eine ganz andere Wettbewerbssituation durch die vielen neuen Angebote der letzten Jahre, weil ich mich eben auch anders unterhalten kann und mir die Langeweile nehmen kann, als nur durch einen klassischen nebenbei Radioprogrammveranstalter, wie wir es jetzt vielleicht dann 30 Jahre hatten, seit dem Entstehen des dualen Systems, wo sich auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk dann so dramatisch geändert und entwickelt hat. Die Systemunterschiede sind ja gar nicht mehr groß. Und ja, das würde ich erstmal so annehmen, dass das in den nächsten Jahren passiert. Grundsätzlich wiederhole ich nochmal, ich habe auch nicht die Weisheit, weiß nicht, wie die Zukunft aussieht, aber ich freue mich wahnsinnig, dass die Hörökonomie so eine Bedeutung in den letzten Jahren bekommen hat. Und dieser Moment steht für mich alles auf grün, dass wir gemeinsam, alle, die irgendwie an diesem Thema arbeiten, am Thema Audio oder Raudio, wie wir es nennen, arbeiten, dass wir auf ein interessiertes Publikum stoßen, sowohl bei der Hörerschaft als auch bei der Werbewirtschaft. Also wir können was aus diesem Momentum machen, alle gemeinsam und jeder für sich dann in seinen Verantwortlichkeiten, wie ich beispielsweise bei der Teutocast oder bei der Raudiobiz. Also für uns nochmal, wenn ich das noch abschließend sagen darf, das Hauptthema ist eben Vermarktung. Ne, klar, wir leben von der Vermarktung. Ne? Also wenn Sie mich fragen, ist die Raudiobiz, ist das wichtigste Unternehmen, was wir jetzt aufgebaut haben, nationalen Vermarkter, von Radio zuallererst. Wie gesagt, unser Ziel ist natürlich, die Digitalisierung mitzunehmen, dahin zu kommen in den nächsten Jahren. Aber wo wir vor allen Dingen die Chance sehen, dass über diese strukturellen neuen Möglichkeiten, nationales Radio, jetzt auch noch NRW, deswegen gehen wir da ja auch so aktiv ran, jetzt auch im eigenen Team, mit drei Programmen, die wir im ersten Quartal starten werden. Das sehen wir erstmal als eine Riesenchance an Potenziale zu heben, die in Deutschland brachgelegen haben und die auch die beiden genossenschaftlichen Vermarkter, also die RMS und die AS, gar nicht heben konnten. Also eine ganz andere Systemidee dahinter. Ich war ja lange genug dabei bei der RMS. Und dass wir jetzt als markttreibendes Vermarktungsunternehmen, das ist der Kern unserer Geschäftsidee, nicht unbedingt eigene Programme zu machen. Also wir reden derzeit ja auch schon mit neben DPD Drivers Radio mit vielen anderen Veranstaltern, für die wir gerne die Vermarktung übernehmen würden. Da beschäftige ich mich fast mehr damit als mit der Programmentwicklung. Das tun meine verantwortlichen Channel Manager und Programmchefs.
Also es glaube ich, man kann zusammenfassen, es ist noch viel drin einfach und das nehme ich auch so mit aus unserem Gespräch heute, aus Gesprächen, die ich vorher geführt habe, auch von den Medientagen vor ein paar Wochen, dass man irgendwie, also man spürt einfach wirklich trotz dieser schwierigen Lage, gerade durch die Pandemie, spürt man trotzdem irgendwie so einen Optimismus und so ein dieses Momentum, wie Sie gesagt, sehr richtig gesagt haben, dieses Audio-Momentum zu nutzen und Potenziale zu heben, wie Sie das jetzt zum Beispiel in der NRW versuchen, die bisher brachgelegen haben und dass da noch lange nicht zu Ende gespielt ist, sozusagen. Ich glaube, das kann man ganz gut mitnehmen und die Frage beantworten, ob lineares Radio eine Zukunft hat, glaube ich, da sind wir uns alle einig, ja. Natürlich muss man da immer weiterentwickeln und das verbinden mit der digitalen Welt, auch in der Vermarktung, wie sie das mit Radio ja versuchen. Aber ich glaube, da ist noch ganz viel drin und den Optimismus können wir, glaube ich, mit ins nächste Jahr auf jeden Fall nehmen. Herr Lindenbach, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr interessant, die Einblicke zu bekommen in ein noch junges Radiounternehmen, wie Sie an das Thema rangehen. Und ja, vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Ja, das war der Blick auf das lineare Radio und auf die Frage, ob es eine Zukunft hat hier im nicht-linearen Podcast. Ich glaube, wir haben eine klare Antwort bekommen von zwei ganz erfahrenen RadiomacherInnen und RadiomanagerInnen aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich und dem privaten Bereich. Wir werden das natürlich weiter begleiten und verfolgen, auch hier bei den Medientagen München im Podcast und auf unseren anderen Kanälen. Für heute war's das an dieser Stelle von mir. Bleibt gesund, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.